Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte. Und willkommen bei der ersten Episode, bei der es um die Luftfahrt und die Fliegerei geht. In dieser Folge werde ich ein kurzes Profil eines Arbeitspferdes der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg erstellen, dem Schlachtflugzeug Henschel HS-123. Zur Begründung der Themenwahl. Warum gerade die Henschel HS-123? Warum nicht eins der Star-Flugzeuge, die Messerschmitt ME-262 oder ein Dauerbrenner wie die Junkers U-88 oder die Focke Wulf 190? Nun, Jagdflugzeuge und Bomber sind die Stars der Luftfahrt. Wenn man sich für Flugzeuge begeistert, steigt man auch häufig über solche Flugzeuge ein. Sie haben beeindruckende Flugleistungen und verfügen über Fähigkeiten, die andere nicht haben. Sie sind die Stürmer ihrer Mannschaften, die Quarterbacks. Die, auf die die Kameras gerichtet sind. Mit gutem Grund sei dazu gesagt. Aber dann gibt es auch noch die Arbeitspferde. Die, die im Hintergrund arbeiten und wenig Publicity bekommen. Ihre Flugleistungen sind weniger beeindruckend. Sie sehen eher altmodisch aus. Aber sie machen ihre Arbeit, meistens recht dreckige Arbeit, richtig gut. Ich stelle vor, die Schlachtflieger. Sie mögen nicht die Stars der Luftfahrt sein, aber bei den Bodentruppen hinterlassen sie den größten Eindruck.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Dieses Video hat keine politische Agenda. Es geht mir weder um Antimilitarismus noch um Verherrlichung von Krieg oder dem Dritten Reich. Ich möchte nur einfach ein wenig bekanntes Flugzeug für Luftfahrtinteressierte vorstellen.
Die Quellen.
Auch bei diesem Thema kann Wikipedia wieder hilfreich sein. Schließlich geht es um kein kontroverses Thema. Zusätzlich dienen mir diese Bücher als Hilfe. Manfred Griehl, Tütenkompass Henschel, Flugzeuge seit 1933, vom Motorbuchverlag Stuttgart 2011. Dieses Buch wird mir als Stütze für die Wikipedia-Daten dienen, da es voll ist mit Zahlen und Fakten und wichtigen Informationen zur Entwicklung. Ein wenig Erfahrung aus erster Hand werde ich aus folgendem Buch gewinnen. Erhard Jänert als Sturzkampfpilot an allen Fronten, mal oben, mal unten, Teil 1, 1935 bis 1943, Flexig Verlag, Würzburg 2010. Jänert flog zwar hauptsächlich die Junkers U-87, aber für kurze Zeit war er auch am Steuer der Henschel HS-123. Und ein paar Informationen über den Einsatz der 123 erhalten wir aus dem letzten Buch. Kajus Becker, Angriffshöhe 4000, ein Kriegstagebuch der deutschen Luftwaffe, Heine Verlag, München 1974. 1934 begann die Entwicklung der Henschel HS-123. Zu dem Zeitpunkt galt noch der Versailler Vertrag, das heißt eigentlich war Deutschland die Entwicklung und der Bau von Kampfflugzeugen verboten. Die Henschel HS-123 begann ihre Karriere als leichter Sturzkampfbomber und hatte ihren Erstflug 1935. Optisch wirkt sie alt. Die 123 ist ein Doppeldecker mit starrem, nicht einfahrbaren Fahrwerk und damit ein typisches Kampfflugzeug der Zwischenkriegszeit. Für die 1930er Jahre vielleicht noch halbwegs zeitgemäß, aber eben nur noch halbwegs. Wenn man bedenkt, dass ab 1935-36 die ME-109, die Spitfire und die B-17 Flying Fortress entwickelt wurden, merkt man erstens, wie schnell die Entwicklung damals voranschritt und andererseits, wie schnell die 123 alt wirkte. In den Jahren 1936-37 wurden 250 Maschinen gebaut. Ein paar weitere wurden aus Ersatzteilen zusammengebaut. Mehr als 265 werden es aber insgesamt nicht gewesen sein. Die Luftwaffe stellte schnell auf die Junkers U-87 als Sturzkampfbomber um, während die Henschel HS-123 zu den Schlachtfliegern kam. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Laut Typenkompass hat die Henschel HS-123A1, mehr oder weniger die einzige Serienversion, ein Leergewicht von 1550 Kilo und ein Startgewicht von 2150 Kilo. Also in etwa wie ein schwerer Mittelklassewagen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug maximal 341 km/h, die Reisegeschwindigkeit lag aber natürlich niedriger. Die Reichweite lag bei 865 Kilometern. Bewaffnet war sie mit zwei MG-17, Kaliber 7,92 mm. Sie konnte maximal 450 Kilogramm Bomben tragen. Angetrieben wurde sie von einem BMW 132 Sternmotor, der 600 PS produzierte. Diese Wahl erwies sich als Segen, da der Motor sich als sehr robust und gutmütig erwies und sowohl Beschuss als auch Witterung erfolgreich trotzte. Damit passte der Motor sehr gut zum restlichen Flugzeug. denn da es keinerlei Elektrik oder Hydraulik an Bord hatte, konnte es mit simpelsten Mitteln repariert werden und trotzte genauso wie der Motor Witterung und Feindbeschuss. Und dank des Fahrwerkes konnte es auf nahezu jeder Buckelpiste landen. Die 123 diente als erstes im Spanischen Bürgerkrieg. Dort erwies sie sich in ihrer Ursprungsrolle als Sturzbomber als wenig erfolgreich, zeigte aber ihre Stärken als Schlachtflugzeug. Sie konnte im Tiefflug präzise angreifen und erwies sich dabei als erstaunlich beschussfest. Die Spanier kauften nach dem Krieg der Legion Condor ihre 123s ab und flogen sie selbst weiter. 12 weitere wurden an China verkauft und dienten dort im Krieg gegen Japan. Die 123 begleiteten während des Zweiten Weltkrieges bei allen Feldzügen das Heer. Polen, Frankreich, der Balkan, die Sowjetunion, die wenigen 123s flogen immer mit und machten ordentlich Eindruck. In den offiziellen Meldungen war von mehreren Schlachtgeschwadern die Rede, tatsächlich war es aber nur eine Gruppe. Bei Becker heißt es auf Seite 21 über die ersten Tage des Angriffs gegen Polen, tatsächlich aber flog nur diese eine Schlachtgruppe, die zweite Gruppe Lehrgeschwader 2 gegen Polen. Nur diese 36 Doppeldecker des Majors Spielvogel. Freilich, sie flogen wie die Teufel. 10 Tage lang begleiteten sie den Vorstoß des 16. Armeekorps auf Warschau und auf die Weichsel wie ein Schatten, griffen überall ein, wo Panzer und motorisierte Verbände auf harten Widerstand stießen, und flogen schließlich in den großen Kesselschlachten bei Radom und auf der Bsura bis zu 10 Einsätze am Tag. Am Morgen des 1. September kann der Nahkampffliegerführer Richthofen zur direkten Unterstützung des Heeresangriffs nur diese eine Schlachtgruppe und 2 von seinen 4 Stuka-Gruppen einsetzen. Die Schlachtflieger nutzten dabei einen Trick, um die Effektivität ihrer eher leicht bewaffneten 123 deutlich zu erhöhen. Becker beschreibt diesen Trick eindrucksvoll auf Seite 48. Die Flugzeugführer drücken ihre Maschinen zum Angriff. Nach 10 Tagen Kriegserfahrung wissen sie, was die Hauptwaffe des Doppeldeckers HS-123 ist. Nicht die 52 Kilobomben unter den Tragflächen. Auch nicht die beiden MGs im oberen Motorenkranz. Sondern eine rein akustische Wirkung. Der entsetzliche Krach des Propellers von einer bestimmten Drehzahl an. Ein kurzer Blick auf die Instrumente. Bei 1800 Touren ist der Punkt erreicht. Vor dem Motor bildet sich eine akustische Kopfwelle. Die Latte knattert plötzlich wie schweres MG-Feuer. So rasen die Schlechter in 10 Metern Höhe über den Feind hinweg und verbreiten Panik und Entsetzen. Menschen und Pferde stieben davon, Fahrzeuge krachen zu unentwirrbaren Knäueln zusammen. Kaum eine Kolonne, die von solchen Tiefangriffen nicht auseinandergetrieben wird. Dabei können es die Schlachtflieger bei überhöhten Touren nicht einmal wagen zu schießen. Ihre beiden MGs feuern durch den Propellerkreis, sie würden die eigene Latte zerfetzen. Die Schlachtgruppe erzielt bei diesen Angriffen mit ihren alten, offenen Einsitzern Erfolge, die bei der geringen Zahl abgeworfener Bomben erstaunlich sind. Auch Jänert nennt diesen Trick auf den Seiten 21 und 22 seines Buches, der zu Friedenszeiten eher dazu diente, Unbeteiligte am Boden zu erschrecken, so wie hier beschrieben. Eine optisch und fliegerisch schöne Maschine und viel Krach konnte man mit ihr machen, was für uns ein besonderer Spaß war. Den Gashebel ganz nach vorn über eine Sperre hinaus ergab eine 110%ige Leistung, die Schnauze leicht nach oben gerichtet, damit der Schall auch richtig nach unten weggehen kann, dann noch im Tiefflug. Bestimmt sprang da ein jeder explosionsartig aus dem Bett. War das eine Gaudi für uns junge Burschen? Nur erwischen durfte man sich nicht lassen, denn alles war auch nicht erlaubt. Nun mag man vielleicht über die Polen lachen, die sich von einem Trick aufs Kreuz legen ließen, aber man bedenke die Situation. Feindliche Schlachtflieger nähern sich und auf einmal donnern die Geräusche von schweren MGs los, also genau das, was man erwartet. Natürlich springen dann alle in Panik auseinander. In den Feldzügen im Westen und auf dem Balkan dienten die 123s genauso effektiv, allerdings sank ihre Zahl immer weiter. Ein dediziert neues Schlachtflugzeug gab es nicht und der Stuka, die U-87, hatte einfach ein anderes Einsatzmuster. So blieb die 123 im Einsatz. Im Winter 41-42 trotzten sie sogar dem russischen Winter und blieben auch bei Minusgraden auf verschneiten Pisten einsatzfähig. Laut dem Typenkompass waren im Sommer 42 noch 114 Stück einsatzfähig. Diese Zahl sank stark ab. Im September 43 waren nur noch 13 Modelle einsatzfähig, die letzten gingen im Frühjahr 44 verloren. Die Luftwaffe forderte 1942 weitere Modelle der 123 an, allerdings waren die Fertigungsanlagen bereits zerstört worden. Henschel arbeitete allerdings bereits am Nachfolgemodell HS-129, welches ab 1942 zu den Einsatzverbänden stieß. Dies scheint aber grundsätzlich das Schicksal der Schlachtflieger zu sein. Die amerikanische A-1 Skyraider, ein Propellerkampfflugzeug, das erstmals 1945 flog, diente während des gesamten Vietnamkrieges von 1964 bis 1975. Und auch hier wurde eine neue Produktion gefordert, mit der gleichen Antwort. Und auch die A-10 Thunderbolt II muss kritische Diskussionen ertragen. Manchem mag die Senatssitzung im Gedächtnis geblieben sein, bei der ein Vertreter der US Air Force einem sichtlich ungläubigen Senator John McCain erklärte, dass unter anderem der strategische Bomber B-1 künftig Aufgaben des Schlachtflugzeuges A-10 Thunderbolt übernehmen sollte. Allein die Sowjetunion scheint den Wert der Schlachtflieger gerne auch mal im Rampenlicht gezeigt zu haben. Immerhin hat die Iljuschin Il-2 Sturmovik legendären Charakter und Stalin sagte, dass sie für die Rote Armee so wichtig wie die Luft zum Atmen und das Brot zum Essen sei.
Abschlussworte.
Schlachtflieger sind die eher abseits der Scheinwerfer operierenden Arbeitspferde der Luftwaffen des 20. Jahrhunderts. Heutzutage gibt es nicht mehr viele Vertreter dieser Gattung. Kampfhubschrauber hatten ihnen einige Aufgaben bereits im 20. Jahrhundert abgenommen und mittlerweile sieht es so aus, als ob Drohnen einiges übernehmen könnten. Allerdings weder Kampfhubschrauber noch Drohnen verfügen über die Feuerkraft oder Waffenzuladung wie die Schlachtflugzeuge A-10 Thunderbolt II oder Sukhoi Su-25. Bis diese Kampfkraft anderweitig aufs Schlachtfeld gebracht werden kann, werden Schlachtflugzeuge weiterhin eine wichtige, aber weiterhin wenig beachtete Rolle spielen.
Vielen Dank fürs Interesse!